Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und ich freue mich, dass ihr auch heute in dieser Woche wieder bei diesem Podcast-Format vorbeischaut. Viel ist passiert. Zum einen, Dirk ist im wohlverdienten Urlaub. Der wird die nächsten beiden Wochen wahrscheinlich auf Mallorca sein Dasein fristen und uns hier nur belächeln, wenn er dann bei knackigen 30 Grad sozusagen in der Sonne liegt und sich wahrscheinlich neue Fashion-Stile für die kommenden Wochen, Monate entsprechend ausdenkt, damit er dann hier entsprechend die präsentieren kann. Na gut, aber dem sei es gegönnt, beziehungsweise ihm sei es gegönnt und euch natürlich auch, dass ihr zumindest mal jetzt Kopfkino habt und entspannt und locker in diese Podcast-Folge gehen könnt. Es geht natürlich hier nicht um Dirk und seinen Urlaub, sondern natürlich um die Börsen und da ist auch sehr, sehr viel passiert. Wir haben in den vergangenen Tagen einiges an politischen Einflüssen natürlich mal wieder gesehen. Das heißt, wir werden natürlich an dem Thema Handelsstreitigkeiten USA und Rest der Welt nicht vorbeikommen. Wir werden natürlich auch kurz, oder ich werde natürlich auch kurz auf die Kanzlerwahl eingehen, die auch ein politisches Novum darstellt, was ich kurz erwähnen werde. Und natürlich haben wir heute am Mittwoch, ich nehme ja am Mittwoch den 7. Mai auf, die amerikanische Notenbank-Sitzung. Und da gibt es auch einige interessante Dinge, auf die ich eingehen werde. Aber als erstes nehme ich mir mal die Kanzlerwahl vor, die gestern am Dienstag, den 6. Mai, verzogen wurde. Und hier vielleicht mal für diejenigen unter euch, die sich so ein bisschen für politische Geschichte interessieren, ist es das erste Mal tatsächlich der Fall gewesen, dass ein Kanzler nicht gleich in der ersten Wahlrunde als Kanzler bestätigt wurde, sondern erst in der zweiten. Das ist seit 1949, seit Konrad Adenauer bis zuletzt Olaf Scholz nie der Fall gewesen. Man hat die Kanzlerkanzlerin, wir hatten ja auch eine Kanzlerin, gute Frau Merkel, im Endeffekt auch jeweils in der ersten Wahlrunde als Kanzler bestätigt bekommen. Gestern also jetzt hier ein politisches Novum. Herr Merz erst in der zweiten Runde dann von dem Bundestag bzw. den Abgeordneten von den Fraktionen dann bestätigt worden. 310 Stimmen wurden abgegeben, 316, glaube ich, hat er im ersten Durchgang benötigt, 6 Stimmen haben also gefehlt, es gab ein paar Abweichler, die wurden dann nochmal gerade gerückt, man hatte dann überlegt, wann wird man den zweiten Wahlgang machen, wird man das am gleichen Tag tun, wird man ein bisschen warten, da hat man aber schon gesehen, dass natürlich hier Verunsicherung in dem generell einfach da ist. Es ist auch klar, dass natürlich dann viele, gerade weil es natürlich auch eine neue Situation war, jetzt einfach Unwohlsein darüber hatten, wie es dann innenpolitisch weitergeht, wenn sozusagen Deutschland führerlos erstmal, wobei das natürlich jetzt eine markante oder beziehungsweise makabre Wortgleichung ist, sondern eher, sage ich mal, führungslos oder ohne politische Führung entsprechend durch die Gegend schippert, wie so eine Art Geisterschiff, dann hat man eben im Endeffekt sich auf Fraktionsebene dazu gar nicht, den zweiten Wahldurchgang doch am gleichen Tag nochmal zu vollziehen. Hat, wie gesagt, die ganzen Fraktionsmitglieder entsprechend nochmal gerade gerückt und dann ist das tatsächlich im zweiten Wahldurchgang, ich glaube 318 Stimmen, also 2 mehr als er hätte bekommen müssen. Die hat er dann eben bekommen und somit ist er dann sozusagen bestätigt worden. Wir haben die Reaktion beim DAX gesehen, ich glaube, das ist auch viel, viel wichtiger für all diejenigen, die sich diesen Podcast anhören. Ansonsten kann ich natürlich auch empfehlen, lieber andere politische Podcasts anzuhören, die darauf auf dieses Thema eingehen. Ich habe ja gar nicht den Anspruch dahingehend, sondern mir war es nur wichtig, das mal zu erwähnen. Der DAX gestern nämlich in der ersten Reaktion gute 300 Punkte verloren, bis auf 22.900 Punkte runtergegangen. Das sieht man halt auch, und das ist mir jetzt wichtig, wie solche politischen Einflüsse international aufgenommen werden, was das per Außenwirkung hat, wie die Investoren reagieren, was Verunsicherung generell mit den Märkten dann natürlich auch macht. Und wie die Marktteilnehmer reagieren. Also man darf das alles nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Man denkt immer so, ja, okay, das ist alles politisch. Und im Endeffekt bleibt das auch in diesem politischen Kreis und hat keine großen Auswirkungen. Doch, es hat große Auswirkungen. Große Investoren mögen keine Unsicherheit. Und wenn eben Unsicherheiten in den Märkten vorhanden sind, ziehen sie sich zurück. Das haben wir gestern gesehen. Der Markt konnte sich wieder ein bisschen erholen. Aber man merkt schon, ja, wie soll man sagen, es ist ein bisschen Porzellan ist halt tatsächlich zerbrochen worden. Wir sehen momentan den DAX bei 23.140. Also von dieser quasi Rekordstimmung ist viel verloren gegangen. Man merkt, also man ist so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgenommen oder gekommen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Investoren jetzt nochmal sehen, wie die Gesamtsituation eben sich darstellt. Also nicht nur jetzt innenpolitisch hier in Deutschland, sondern generell natürlich auch bei den Handelskonflikt, der sich derzeit darstellt, dass wir also hier so eine Art, ja, teilweise Verdrängen der Realität sehen. Man hofft natürlich, dass sich die Staaten einigen, also USA, China, USA, Japan, USA, EWU, USA mit dem Rest der Welt, Aber wenn das nicht kommen sollte, dann gibt es natürlich auch Probleme weiterhin, weil wir ja dann die hohen Handelszölle und selbst wenn sie nicht bei, wie zum Beispiel im Fall von China bei 145%, sondern nur in Anführungsstrichen 20% gegen zum Beispiel der EU sind und das eben noch ein paar Monate durchgezogen wird, wird das eben die Branchen treffen und das ist genau das Problem, was wir derzeit sehen. Deswegen haben wir auch so eine derzeit so eine Art, ja, Zurückhaltung. Gerade in den USA sieht man das, der Markt kommt nicht so richtig in Schwung. Kursstärke wird sofort abverkauft, das haben wir auch heute gesehen, die Märkte waren durch positive Quartalzahlen, da gehe ich natürlich im zweiten Teil gleich mal drauf ein, kurzzeitig im Plus, sah gar nicht verkehrt aus und jetzt schwuppdiwupp, Nasdaq im Minus, S&P 500 im Minus, Dow Jones kann sich noch halten, gut, der spielt sowieso immer eine Sonderlocke, aber es sind natürlich insgesamt Bewegungen, die wir sehen, wo halt sehr viele Ressentiments, sehr viele Fragezeichen dastehen und wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wir sind im Mai, also der klassische Sell in May and Go Away Ansatz könnte sich in diesem Jahr klassischer Natur bestmöglich darstellen wie nie zuvor. Also wer als Investor in den Märkten bisher eine gute Performance erzielen konnte oder die erzielt hat, warum soll der denn über die Sommermonate, wenn die zweiten, dritten Quartalsergebnisse kommen, die nicht sagen bzw. nicht so aussagekräftig sind, hier noch groß mit Risiko in den Märkten unterwegs sein? Das hat man auch bei der Aktienauswahl zuletzt gesehen, das waren dann eher so die defensiven Titel, die Pharmawerte, Versorgungswerte, Finanzwerte, die waren eher gesucht, zyklische Werte wurden eher verkauft, war da vorsichtiger, gehe ich natürlich auch gleich nochmal drauf ein, die Zahlen von BMW spielen eine Rolle, die heute über die Ticker gelaufen sind, wir hatten in der Vorwoche Volkswagen, Porsche gesehen, die nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren, aber auch eine interessante Handelstechnik, Handelsmechanik gezeigt haben oder Mechanismus, den ich auch nochmal kurz ausführen werde, aber auch erst im späteren zweiten Teil, also ihr seht schon, ich baue hier so ein bisschen den Spannungsbogen auf. Lohnt sich also da dran zu bleiben. Und das ist der Grund, warum wir momentan so eine Art Stagnation, langsameres Vorankommen an den amerikanischen Märkten sehen. Wir haben also das Problem, dass wir natürlich hier von Seiten der amerikanischen Investoren einen Dreiklang haben, der momentan wenig Harmonie bzw. die Gefahr besteht, dass wir eine Disharmonie haben. Wir haben auf der einen Seite die Inflationsentwicklung in den USA, wir haben die Konjunkturentwicklung in den USA und wir haben den Arbeitsmarkt in den USA. Diese drei Stützpfeiler, das ist das, worauf die amerikanische Notenbank insbesondere schauen wird. Und wenn wir halt durch den Handelsprotektionismus und durch die Strafzölle die Gefahr sehen, dass die Inflation in den USA anziehen könnte, weil natürlich die Produkte teurer werden, Preise steigen, wir haben das schon gesehen, einige Warenhersteller haben in einzelnen Bereichen schon angekündigt, dass sie die Preise anheben müssen. Es gibt tatsächlich schon auch Preisbewegungen, die sich in einzelnen Kategorien derzeit darstellen. Die zeigen sich natürlich nicht in dem großen Warenkorb, weil der halt auch noch viele andere Dinge beinhaltet, wie zum Beispiel Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, Anwaltskosten und so ein Kram, Telefonkommunikation, Fernsehgeräte nach wie vor, also TV-Geräte, die ja bei den meisten Haushalten überhaupt keine Rolle mehr spielen. Aber dadurch, dass da eben immer so diese disinflationären Trends sind oder deflationären Trends sind, also das heißt, die Fernsehgeräte kommen auf den Markt und sind in der nächsten Woche gleich schon mal die Hälfte nur noch wert, das ist sozusagen genau der Trend, der einfach in der Inflationserfassung insgesamt dafür sorgt, dass eben keine hohen Preisanstiege zu sehen, aber die Waren des täglichen Lebens, Lebensmittel, viele Dinge, die man eben als klassischen Konsumartikel eben kennt, Hygieneartikel und so weiter und so fort, die sind eben doch teilweise dramatisch teurer geworden und haben einfach dazu geführt, dass wir so eine gefühlte Inflation einfach haben, die man zwar in den absoluten Zahlen nicht sieht, weil der Warenkorb eben anders zusammengestellt ist, die aber jeder eben insgesamt wohl wahrnimmt. Also wenn er eben vor 3-4 Monaten entsprechend beim Discounter einkaufen war, dann hat er für den Einkauf vielleicht, der standardmäßig ist, 35-40 Euro bezahlt. Jetzt eben ein halbes Jahr später ist man eben bei 50, 55 oder sogar 60 Euro und das zeigt eben genau diese Inflation, die dann eben sehr speziell eben natürlich dafür Sorge trägt, dass viele Menschen weniger Geld im Portemonnaie haben. Jetzt habe ich ein bisschen mehr ausgeführt, das ist aber auch genau die Problematik, die Notenbank sieht, weil das natürlich auf die Konjunkturentwicklung einzahlt und dann im Umkehrschluss bzw. in der letzten Reaktion auf den Arbeitsmarkt verdienen die Unternehmen weniger Geld, weil weniger konsumiert wird, werden sie auch im Endeffekt weniger Leute einstellen bzw. sogar auch Leute entlassen und das ist sozusagen dieser Dreiklang, dieses Dreigestirn, worauf die Notenbank schauen wird. Und da bin ich auch schon bei dem dritten Thema für hier den ersten Teil. Das heißt, wir haben heute die amerikanische Notenbank-Sitzung. Ich rechne damit, dass wir keine Leitzinssenkungen sehen werden. Damit rechne ich erst im Juli, September, Oktober. Das sind sozusagen diese Monate, wo auch der Konsens momentan liegt, wo die Analysten davon ausgehen, dass wir dann frühestens im Juli die erste Zinssenkung sehen würden, wenn sie dann kommen sollte. Und wir werden aber heute genau die Ausführungen von Jerome Powell dahingehend hören bzw. beobachten, was er eben genau zu diesen drei Dingen sagt. Also wie er das einschätzt, wie der Handelsprotektionismus der USA in der Binnenkonjunktur sich darstellen wird, wie auch die amerikanische Notenbank das einschätzt, wie sie zum Beispiel auch den Außenwert des US-Dollars betrachtet und so weiter und so weiter. Das sind die Dinge, die eine wesentliche Rolle spielen. Und wenn man hier auch so einen kleinen Indikator für die Stimmung der Marktteilnehmer in diesem Bereich haben will, dann braucht man eigentlich auch nur mal einen Blick auf das Gold zu werfen. Das liegt nämlich so momentan bei 3.386 US-Dollar pro Feinunze und zeigt sehr gut, dass wir auf diesem hohen Niveau bei 3.400 US-Dollar eigentlich verharren. Also jede Schwäche, die sich momentan bei Gold zeigt, wird gekauft. Das heißt also, hier sind viele Investoren einfach dabei, die sehr, sehr vorsichtig in den Märkten unterwegs sind, die einfach versuchen, ihre Investments entsprechend ja abzusichern, sich auch natürlich gegen zum nicht nur Inflationsrisiko, würde ich jetzt gar nicht mal so sehen, sondern eben natürlich auch gegen das Abwertungsrisiko im Dollar, was durchaus vorhanden ist. Und da kauft man dann Gold, um sich sozusagen zu hedgen, weil das ist traditionell aus der Vergangenheit erkenntlich oder erkennbar gewesen. Wenn eben der US-Dollar sich im Außenwert abgeschwächt hat, ist Gold meist angezogen und andersrum. Das heißt, wenn der Dollar fester geworden ist, ist Gold schwächer geworden. Und diese Tendenz ist dann eben natürlich auch gut, dass man sich so ein bisschen gegen die Währungsrisiken, wenn man sie dann eben im Endeffekt hat, durch Gold im Endeffekt auch ein Stück weit abhatchen kann. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber zumindest mal in einzelnen Phasen. Ansonsten natürlich auch geopolitische Risiken. Handelsprotektionismus spielt auch eine Rolle aus meiner Sicht heraus, weil eben aus diesen, ja, Konflikten, die momentan in den Märkten vorhanden sind, sehr, sehr schnell auch mehr passieren und mehr entstehen kann. Wir haben auch nach wie vor jetzt heute zum Beispiel die Nachricht bekommen, dass Indien mit Pakistan da so ein bisschen am Rumeskalieren ist. Also, dass da natürlich die Gefahr ist, sind zwei Atommächte, das darf man auch nicht vergessen. Ja, dass Indien im Endeffekt eben Bereiche von Kaschmir oder in Kaschmir eben angegriffen hat. Und jetzt natürlich die Frage ist, wie verhalten sich die beiden Staaten? Was führt das oder was kann, wozu kann das führen? Ja, Indien hat natürlich auch entsprechende Alliierte, wenn man es so will, eben, und Pakistan natürlich auf seiner Seite ebenfalls. Also da muss man auch so ein bisschen Auge drauf haben. Es ist wirklich momentan eine Situation, wo jeden Tag irgendwo neuer, in Anführungsstrichen, Brandherd entsteht und man einfach sehen muss, dass man als Aktionär so ein bisschen den Überblick behalten. Deswegen ist natürlich so ein Podcast-Format wie das jetzt hier oder eben auch die anderen Formate, die ich ja betreue, wie das Marktupdate oder eben auch meine Formate auf YouTube und starten den Tag ein Coffee Break, eigentlich eine gute Möglichkeit, da informiert zu bleiben. Aber das nur mal so am Rande notiert. Und wir sehen momentan eben diese Bewegung, eine gewisse Unsicherheit. Also es täuscht sehr, sehr viel vorweg, darüber hinweg, dass wir eigentlich in einer sehr, sehr fragilen Welt momentan unterwegs sind. Wenn man sich eben die Kursstände ansieht, gerade im DAX, eben würde man das gar nicht glauben. Aber es ist tatsächlich so. Gerade auch die Kursbewegung der letzten Wochen, sehr, sehr dünnes Handelsvolumen. Wenn Volumen reinkommt, wie eben gestern durch diesen, in Anführungsstrichen, politischen kurzzeitigen Schockmoment, sofort Volumen da, sofort Kurse im Minus. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich momentan sehe. Deswegen also vielleicht so mal als allgemeine Einschätzung eben zu der aktuellen Marktsituation meine 2 Cent zu der ganzen Thematik. So, jetzt komme ich zu Teil 2, werde da ein paar Unternehmen besprechen, die in den letzten Tagen mit Zahlen gekommen sind, wird also spannend sein und werde natürlich auch so ein bisschen größere Metaebenenblick mal über die ganze Berichtssaison bzw. Situation machen. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid bei Come On, dem Börsenpodcast und wir haben hier oder ich habe heute hier 5 Unternehmen mitgebracht, die Zahlen in den letzten Tagen bekannt gegeben haben. Ist wirklich unheimlich schwer gewesen, müsst ihr mir glauben, hier jetzt wirklich ja die Up-to-Date-Unternehmen rauszusuchen. Ich hätte jetzt auf Fresenius, auf BMW, ich hätte jetzt auf Uber eingehen können und auf all die Werte, die heute AMD Zahlen gebracht haben. Ich habe jetzt aber ein paar genommen, um mal so einen großen Überblick zu bekommen, vielleicht auch viele Werte, die vielleicht bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Zuhörern, Zuhörerin noch ein Depot schlummern, weil man die vor einigen Jahren mal gekauft hat und gedacht hat, dass die so, ja, so ewig blühende Landschaften sehen werden und wo sich doch eben einiges geändert hat. Und da bin ich schon beim ersten Unternehmen wie BioNTech, für mich auch immer so ein Unternehmen, was so in die gleiche Kategorie wie eine Pfizer reingehört. Da auch mal wieder Fragen zu Pfizer, die sind ja so günstig, haben einen entsprechend an Kurswert verloren, haben nur Dividendenrendite. Bei BioNTech ja ebenfalls, ein Biotechnologieunternehmen, was im 2021, 2022 hervorragend gelaufen ist, gute Performance gebracht hat. Warum kommen diese Unternehmen jetzt dann nicht mehr aus dem Knicken? Das hat eben damit zu tun, natürlich haben die damals durch die Covid-19-Pandemie eben ihre Impfstoffe verkaufen können, haben hohe Gelder eingenommen, haben im Endeffekt damit natürlich auch dann die Aktionäre zumindest mal kurzzeitig glücklich gemacht. Aber ich habe damals auch schon darauf hingewiesen, dass solche Situation zum Glück ja auch nicht dauerhaft bestehen werden. Das heißt, wir haben keine Impfpflicht zum Glück bekommen. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt die Situation, es waren eben diese 2 Jahre, wo verimpft wurde, da wurde der Impfstoff von BioNTech entsprechend angewandt und damit hat das Unternehmen in dieser Zeit dann eben auch die Gewinne machen können. Was man jetzt natürlich versucht, ist, dass man diese mRNA-Technologie, die dahinter steht, bei den Impfstoffen von oder bei dem Impfstoff von BioNTech irgendwie versucht, zum Beispiel im Bereich der Krebsmedikamente mit zu nutzen. Da sehe ich tatsächlich und auch den eigentlichen und den sinnhafteren Nutzen, weil eben bei den Krebsarten, die es gibt, die Angriffsmöglichkeit eben an die entsprechenden Krebszellen durch eine mRNA-Technologie wesentlich stärker und aus meiner Sicht daraus effizienter gegeben ist, als eben damals bei diesen Impfstoffen eben auf einen Virus, weil der sich natürlich ja ganz anders entsprechend auch dann modifizieren kann, ändern kann und so weiter und so fort. Aber ich gehe nicht weiter darauf ein, ich bin kein Biotechniker und möchte dieses Thema gar nicht aufmachen, sondern im Endeffekt ist es so, wir haben Zahlen von BioNTech gesehen, die haben jetzt im ersten Quartal 2025 einen Nettoverlust von knapp 416 Millionen Euro publiziert. Im Vorjahreszeitraum lag nur ein Verlust von 315 Millionen vor. Also man sieht hier schon, diese ganze Thematik nimmt an Dynamik ab. Der Umsatz ist um 2,5% auf 183 Millionen Euro gesunken. Also überleg mal, 416 Millionen Euro machen die Verlust beim Umsatz von 183 Millionen. Die leben also wirklich nur davon, dass sie eben in der Zeit 2021, 2022 diese massiven Gelder eingenommen haben. Jetzt ist es eben sozusagen eine Cash-Burn-Unternehmung, weil natürlich diese ganzen, ja, und da alles, was man eben aufrechterhält, Produktion, Forschung und so weiter, kostet natürlich Geld. Das muss irgendwie entsprechend ausgegeben werden, beziehungsweise dann natürlich auch bezahlt werden. Und jetzt sind wir genau in der Situation, dass man jetzt natürlich versucht, entsprechend diese gewonnenen Erkenntnisse im Bereich der Krebsmedikamente eben anwenden zu können. Und demzufolge hat man natürlich auch höhere Forschungsausgaben. Das heißt, man hat im ersten Quartal 2025 525,6 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung reingesteckt. Im Vorjahreszeitraum lagen die bei 508 Millionen. Also man nimmt hier richtig Geld in die Hand, um eben hier einen Zulassungsantrag für ein Krebsmedikament entsprechend in den USA einreichen zu können. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet BioNTech einen Umsatz zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro. Das ist auch weniger als 2024. Hier hatte man noch 2,75 Milliarden entsprechend erzielen können. Und man hatte im Endeffekt hat das Unternehmen angekündigt, bis 2027 weltweit 950 bis 1350 Vollzeitstellen zu streichen. Also man versucht auch, in dieser Gegend oder an diesen Ebenen entsprechend dann Kosten einzusparen. Gleichzeitig sollen aber 800 bis 1200 neue Stellen entstehen und zwar im Bereich der mRNA-basierten Krebstherapien in Mainz durch zum Beispiel auch die Übernahme des chinesischen Biotechnikunternehmens Biotheos. Also hier versucht man so ein bisschen, sich entsprechend neu zu positionieren und eben im Bereich der Krebsmedikamente Fuß zu fassen, wobei man auch sagen muss, eine Neuerung gab es in den USA, gibt es in der FDA, also in der Zulassungsbehörde für Medikamente und entsprechender Lebensmittelaufsicht durch den neuen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., einen neuen Behördenvorsitzenden, würde ich mal sagen, der als scharfer Hund gilt. Das heißt also, der ist eher wirklich ein eher kritischer Beobachter und ist eben auch nicht unbedingt ein Freund von mRNA. Also ich bin gespannt, ob BioNTech hier sein Medikament tatsächlich eben durchbekommt. Würde zumindest mal natürlich auch dafür sprechen, dass es dann eben auch ein sehr vielversprechendes Medikament ist. Ich will es nicht abreden, aber es ist natürlich nicht mehr so einfach wie eben zu anderen Zeiten, wo dann entsprechend natürlich auch andere Leute, Protagonisten entsprechend an der Schaltzentrale oder an den Schaltzentralen waren. Also von daher, hier ist man auch so ein bisschen mit Ressentiments erstmal gegenüber dem Unternehmen beseelt und Investoren gucken erstmal und schauen sich das Ganze an. Aber das ist eben auch ein schönes Beispiel dafür, dass eben an den Börsen wirklich man immer wieder den Puls am Finger oder den Finger am Puls der Zeit haben muss und sehen muss, ob eine Technologie, ob eine Anwendung, ob eine App, ob eine Hardware, wie auch immer, immer noch so ein bisschen den Zeitgeist entspricht, ob die Leute das haben wollen, ob die, ob im Endeffekt diese Produkte noch genau angenommen werden und so weiter und so fort. Also das dahingehend mal dazu. Dann habe ich mir die Continental als zweites Unternehmen rausgesucht, stellvertretend für die Automobilfirmen und Automobilbranche generell. Ich habe schon gesagt, Volkswagen, Porsche, BMW haben Zahlen genannt. Da finde ich natürlich auch spannend. Continental ist für mich immer so ein Bindeglied, wenn man natürlich hier durch die Reifenproduktion, durch die Zulieferindustrie insgesamt eigentlich so ein, ja, wie soll man sagen, übergeordnetes Indikatorendasein oder ein Seismograph darstellt, der die insgesamte Situation in der Autobranche eigentlich ganz gut widerspiegelt. Und hier hat eben der Automobilzulieferer und Reifenhersteller erstmal gar nicht mal so verkehrte Zahlen vorgelegt. Die lagen zumindest mal ein Stück weit besser, als man eben befürchtet hatte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis von Continental betrug 639 Millionen Euro und lag damit gut dreimal so hoch wie im Vorjahresquartal. Also man merkt, hier kommt schon so langsam wieder mehr Drive rein. Man hat im Endeffekt hier auch bei der operativen Marge gut zulegen können. Die lag im Vorjahr bei minus 4%, ist jetzt auf plus 1,6% wieder angestiegen und hat dann natürlich dann dazu vor allem begründet, dass man im Vorjahr viele Abschreibungen vornehmen musste. Das Problem bei den Automobilzulieferern ist ja auch, dass durch die massive und schnelle Umstellung der Automobilfirmen von den Verbrennermotoren hin zu der elektrifizierten Variante von vielen Modellen einfach die Technologie, die Automobilzulieferer in den Vorjahrzehnten ja zugeliefert haben, ja nicht mehr notwendig sind. Also ich habe das an dieser Stelle auch schon mal erwähnt. Früher sind bei so ja, Verbrennermotoren 20.000, 30.000 Einzelteile verbaut worden bei einem Auto. Jetzt bei diesen neuen elektrifizierten Modellen, da liegt man irgendwas so um 10.000 Teile. Das heißt, es werden ganz krass über 10.000 Teile eingespart. Und das bedeutet halt, dass natürlich alles, was mit Kupplung und dergleichen zu tun hat, natürlich mit dem Motoren, Verbrennermotor, wird einfach nicht mehr benötigt. Und wenn hier halt ein Unternehmen sehr stark darauf spezialisiert ist, dann ist natürlich das Problem, wie will man so schnell den Wandel hinkriegen? Also man hat ja sozusagen auf einmal, steht man da vor runtergelassener Hose und hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu reagieren, weil der Markt einfach nicht mehr da ist. Und das ist natürlich auch ein Problem, womit einfach viele Automobilzulieferer in den vergangenen Monaten, Jahren ja zu tun hatten. Und da hat man jetzt zumindest mal angefangen, Sparprogramme zu lancieren. Man möchte über 10.000 Stellen abbauen, hatten wir an dieser Stelle auch schon mal darüber berichtet. Also im Automobilsektor geht es wirklich hoch her, auch wenn man vielleicht gar nicht so den Eindruck hat, dass das der Fall ist. Der Konzernumsatz vom Gesamtkonzern ist in den ersten drei Monaten um 0,8 auf 9,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Nettogewinn lag bei 68 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte man noch einen Verlust von 53 Millionen Euro ausgewiesen. Für die Umsatz- und Markenprognosen einzelner Geschäftsbereiche hat man nochmal darauf hingewiesen, dass man eben einen Spin-off der Autozulieferersparte vorhat, dass man also hier sozusagen sich den Reifengeschäft von eben entsprechend dem Automobilzulieferergeschäft abspalten will. Auch die Kunststofftechnik wird dann bei dem Reifengeschäft bleiben. Also das ist natürlich ein ganz smarter Schachzug, weil man sich einfach hier dann auch Risiken, die natürlich in dem Automobilzulieferergeschäft beziehungsweise auch die Zyklik, die in diesem Bereich einfach vorhanden ist, aus dem Konzern rauslöst. Also von daher, das ist ganz spannend. Reifengeschäft und eben der Kunststofftechnikbereich ist natürlich super spannend, weil das natürlich auch bei neuen Modellen relativ schnell anpassungsfähig ist. Das heißt, man braucht ja Sitze, man braucht entsprechend Verkleidung und dergleichen. Die stellt eben Conti her, dadurch, dass man die Technologie hat, entledigt dich sozusagen dann eben diesem wandelnden Geschäft eben aus den Bereichen der Zuliefersparte und separiert die dann. Und das ist halt im Endeffekt ein ganz interessanter Schachzug. Also mir gefällt das eigentlich insgesamt. Ich glaube, dass wir Continental hier auf einem interessanten Niveau sehen, wo zumindest mal man davon ausgehen kann, dass man vielleicht eine Art Bodenbildung vom operativen Geschäft erwarten könnte. Wobei man natürlich jetzt auch sehen muss, wie insgesamt auch die Handelsstreitigkeiten und so weiter sich weiter darstellen werden. Da hat der Konzern natürlich auch darauf hingewiesen, dass man eben natürlich bei dem Ausblick vorsichtiger ist, weil man eben nicht die Möglichkeiten hat, jetzt abzuschätzen, wie eben die zukünftigen Belastungen durch Zölle, Handelsbeschränkungen natürlich auf den Gesamtkonzern einfach auch entsprechend anzuwenden sind. Also das muss man auch wissen oder verstehen und deswegen an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Dritte Unternehmen, ich bleibe mal im deutschen Bereich, nehmen wir sie Fresenius Medical Care. Ich hatte ja von euch des Öfteren immer wieder auch mal den Hinweis bekommen, mal auch mehr im deutschen Gefilden zu bleiben. Wir sind hier teilweise auch zu stark USA-lastig gewesen. Jetzt sind wir also hier oder bin ich heute mal hier mehr im DAX-Konzernbereich unterwegs. Fresenius Medical Care hatte am Dienstag die Zahlen vorgelegt und man hat hier von starken Quartalzahlen profitiert. Ich habe das auch ein bisschen reingenommen. Wir hatten auch heute Zahlen von Novo Nordisk heute gesehen am Mittwoch. Und demzufolge, die sind ja in ähnlichen Bereichen unterwegs. Das heißt, wir haben hier einen Dialysespezialisten in Form von Fresenius Medical Care. Die Mutter hatte heute am Mittwoch die Zahlen präsentiert und lagen durchaus auch besser, als man erwartet hatte. Das operative Ergebnis von Fresenius Medical Care konnte in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 457 Millionen Euro gesteigert werden. Insgesamt hatte der Gewinn, der daraus entstanden ist, sich mehr als verdoppelt auf 151 Millionen. Also man sieht schon ordentliche Marge. Ja, wenn man sieht, Operativer Ergebnis 457 Millionen, Gewinn 151 Millionen und hier hatten Analysten mit weniger gerechnet. Auch die Nettoverschuldung ist weiter gesunken. Das heißt also, Fresenius, der Konzern oder Fresenius Medical, baut eben daran, hier ganz klar eben die Verschuldungsquote weiter zu senken. Und das ist im Endeffekt noch erreicht worden, obwohl man in den USA eine größere Grippesaison hatte, wo ja Bayern nicht nur in den USA, wer hier in Deutschland guckt, man hört es ja bei mir auch so ein bisschen, ja, Kratzen im Hals, ist natürlich so, dass wenn man hier als Dialysepatient eben erkältet ist oder entsprechend dann natürlich auch einen grippalen Infekt hat oder in so eine Welle im Endeffekt im Gang ist, dann kann man eben aufgrund des angeschlagenen Immunsystems, wird man dann eben oftmals nicht so stark oder beziehungsweise nicht behandelt. Und das führt eben dazu, dass dann weniger Patienten entsprechend das Dialyseverfahren in der bisherigen Frequenz dann eben wahrnehmen. Und das zeigt sich natürlich dann auch bei den Absatz von den entsprechenden Medikamenten, die dafür benutzt werden und so weiter. Also man merkt schon dadurch, dass man eben als Dialysepatient eben mit einem sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und wenn dann eben eine Grippewelle da ist, dann wird das meistens, soweit es geht, eben vermieden, hier natürlich noch in die Öffentlichkeit zu gehen und sich dahingehend dann möglichen Ansteckungen auszusetzen. Also von daher, das war nochmal auch so ein kleiner Belastungsfaktor, der mit reingekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, Ergebnis von Fresenius Medical Care konnte sich sehen lassen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir auch hier auf so einem Niveau sind, wo man sagen kann, ja, es ist so eine leichte Beruhigung in dem Bereich abzusehen. Da gab es ja auch schon mal wesentlich stürmischere Zeiten. Und demzufolge fand ich das ganz spannend. Bleiben wir mal im deutschen Bereich, gehen wir aus dem DAX in den MDAX-Bereich rüber. Redcare Pharmacy, auch bekannt als Shop-Apotheke, beziehungsweise erst bekannt als Shop-Apotheke und jetzt unter Redcare Pharmacy, kam mit Zahlen, konnten sich wirklich sehen lassen. Man sieht, dass hier Redcare Pharmacy ganz weit vorne mit dabei ist, sozusagen ja als Online-Apotheken-Pionier ja hier weiterhin ganz weit vorne dabei ist. Umsatz plus von 28% auf 717 Millionen Euro. Lag man besser als die Erwartungen waren. Hier natürlich die digitalen Verschreibungen von Medikamenten, also das E-Rezept, hat bei dem Konzern ein Wachstum von satten 191% im Jahresvergleich hervorgerufen. Also ist genau das, was ich hier auch schon seit Jahren sage. Das ist im Endeffekt eine Tendenz, die einfach absehbar ist und die auch, wenn man das Ganze mal unter diesem Aspekt E-Health, Entwicklungen durch Digitalisierung auch wünschenswert ansehe. Klar gibt es Ressentiments, man muss natürlich aufpassen, dass die entsprechenden Datenschutzverordnungen da sind, dass die Patientendaten, die erhoben werden, natürlich auch eine gewisse Sorgfalt haben sollten. Das ist sehr sensibel, das ist mir alles klar. Und da muss man natürlich auch sehen, dass entsprechend dann auch Gesetze dafür da sind, dass eben Verstöße, die dagegen wirken, wo man eben sozusagen einen Datenmissbrauch hat, massiv bestraft werden. Ansonsten ist es aber so, dass eigentlich die Entwicklung, die wir hier haben, also dass wirklich die Möglichkeit besteht, wenn man eben krank ist und nicht in der Lage ist zum Beispiel oder dann auch nicht zum Arzt will, weil man eben auch schon vielleicht angeschlagen ist und vielleicht andere auch nicht anstecken will und sich selber nicht noch einen zusätzlichen Infekt holen will, dass man dann eben über diese Telemedizin entsprechend dann verarztet werden kann, dass man dann durch das E-Rezept zum Beispiel eben bei solchen Anbietern wie die Online-Apotheken, wie Redcare Pharmazie entsprechend natürlich dann seine Präparate auch bekommen kann und so. Und das ist, denke ich mal, eine Entwicklung, die einfach auch natürlich wünschenswert ist. Und die Apotheken haben ja ebenfalls die Möglichkeit, in die Online-Welt reinzugehen und dort natürlich dann entsprechend diesen Kundenservice auch zur Verfügung zu stellen. Also es ist gar nicht mal so, dass ich jetzt hier ein Gegner von Apotheken bin, bei Weitem nicht, aber ich finde es natürlich gut, dass da Drive reinkommt, dass man hier einfach dann natürlich auch diese Digitalisierung, die ja überall in vielen Bereichen einfach zu sehen ist, dass man das eben auch im Gesundheitssektor umsetzt und ich glaube, dass hier auch sehr, sehr viel Positives entstehen kann, weil eben solche Unternehmen natürlich dann eben sowas auch massiv nach vorne tragen. Man sieht es, Kundenwachstum, 4,6 Millionen neue Nutzer im ersten Quartal oder im letzten Quartal, Gesamtkundenzahl bei 13,1 Millionen. Man hat hier eine sehr hohe Stammkundschaft. 89% der Bestellungen wurden von Stammkunden eben aufgegeben. Das heißt, ein Zeichen für eine hohe Loyalität und natürlich auch entsprechend Annahme dieser Möglichkeit. EBITDA ist auf 1,3% gestiegen. Bruttomarge verbessert sich um 1%. Also man merkt schon, der Konzern ist hier auf einem guten Weg, braucht noch ein bisschen. Man hat sich im Endeffekt natürlich auch finanziellen Spielraum dadurch geschaffen, dass man eine Wandelanleihe-Emission rausgegeben hatte, die auch nochmal aufgestockt hatte. Und dahingehend dann eben auch von dieser Seite eigentlich ganz gut gerüstetes Umsatzziel soll in diesem Jahr bei 25% Wachstum liegen, was ordentlich ist. EBIT-Marge soll zwischen 2 und 2,5% liegen. Und da sieht man eben auch, da werden eben auch nicht die dicken Gewinne gemacht. Ja, hier geht es wirklich darum, Massengeschäft. Hier geht es darum, viele Menschen eben in den digitalen Äther zu holen, die dann ihre verschreibungspflichtigen Medikamente zum Beispiel bei solchen Anbietern wie Redcare Pharmacy entsprechend kaufen. Je mehr das machen, desto mehr gewinnt natürlich auch so ein Unternehmen und desto einfacher bzw. unkomplizierter wird das dann in Zukunft auch sein. Also von daher schon spannend. Man hat aber auch gesehen hier wieder so einen leichten Effekt, der auch bei anderen Unternehmen zu sehen ist. Zahlen waren gut, aber die Aktie haben erstmal 9% abgegeben. Ja, das war Sell on Good News. Ja, wir haben momentan zwei ganz wesentliche Aspekte in den Märkten. Auf der einen Seite ist Buy on Not So Bad News. Also wenn die Nachrichten reinkommen, die schlecht sind, aber nicht so schlecht, wie die Marktteilnehmer befürchtet haben, werden die Aktien gekauft, kommen gute Nachrichten rein, sind die aber, ja, sage ich mal so, dass man sagen kann, wir müssen jetzt wieder ein Quartal oder ein halbes Jahr warten, um nächste Zahlen zu kriegen, dann werden die Aktien auch verkauft. Also wir haben hier sozusagen einen sehr starken Aufenthalt der Investoren in den Außen-, in den Randbereichen der Verteilung eben von Handelsaktivitäten. Also entweder ganz, ganz schlechte Zahlen, die so schlecht ausgefallen sind wie erwartet, werden gekauft oder eben gute Zahlen, die aber nicht gut genug sind, die werden eben verkauft. Also das sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das haben wir, wie gesagt, ja auch schon bei BMW gesehen, die mit schlecht, also eigentlich mit nicht so dollen Zahlen kamen. Aber eben, wo die Marktteilnehmer wesentlich schlechtere Zahlen erwartet haben und demzufolge die Aktien in einem Plus sind. Und hier sieht man das, also eine ganz spannende Börsenphase. Kommen wir zum letzten Unternehmen, Teil 2, die BASF. Ebenfalls mit Zahlen, ihr auch nicht wundern, die hatten am Montag, glaube ich, einen relativ hohen Abschlag gehabt. Das kam aber daher, weil die Dividende ausgeschüttet haben. Und ihr also dann im Endeffekt, wenn ihr Aktionäre von BASF seid, dann natürlich auf der Guthabenseite auf eurem Konto bestenfalls die Dividende verbucht haben solltet. Und das natürlich dann auch im Endeffekt den Abschlag, den wir bei BASF im Kursbereich gesehen haben, auch so ein Stück weit wieder aufholt. Also zumindest mal hier haben wir für das erste Quartal einen Gewinnrückgang zum Vorjahresquartal gesehen, der darauf zu führen ist, dass man wirklich bei den Absatzmengen auch als auch bei den Preisen im Endeffekt Rückgänge gesehen hat. Das heißt, die Preise für die chemischen Produkte oder für Produkte, die eben von BASF dann verkauft werden, sind gesunken, weil die Nachfrage eben gesunken ist und die Absatzmengen insgesamt sind auch nochmal gesunken. Also sowohl das Volumen als auch die Preise rückläufig und das ist nicht unüblich, das sieht man eben in Phasen, wo die Konjunktur eben sozusagen am Kontrahieren, also am Zusammenziehen ist, weil natürlich dann weniger Produkte nachgefragt werden und hier BWL, erstes Semester, weniger Nachfrage, führt natürlich dazu, dass die Preise entsprechend sinken und andersrum natürlich, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen entsprechend auch die Preise und so ist es in diesem Fall, dass wir hier also eine sinkende Nachfrage sehen durch zum Beispiel die Absatzmengen und das führt eben bei BASF auch direkt dazu, dass wir eben geringere Preise sehen. Man ist natürlich ganz klar Chemieproduzent von eben den Konsumausgaben und Investitionen in Sachanlagen abhängig. Das heißt natürlich, wenn natürlich der Konsum hinkt, nicht so stark ist, die Unternehmen weniger Produkte herstellen, weil weniger nachgefragt wird, werden natürlich auch weniger Ausgangsprodukte benötigt und diese Ausgangsprodukte werden eben von BASF hergestellt. Die sind wirklich in mega vielen Bereichen unterwegs. BASF ist der größte europäische Chemiekonzern. Die stellen quasi von alle Räuchereien bis Zylinderstifte alles her. Die haben eine riesige Produktpalette. Das wiederum macht es aber gut, weil man so stark diversifiziert ist, dass man eben nicht in allen Bereichen so stark getroffen wird. Also es gibt einige Basischemiebereiche, die braucht man einfach. Es gibt also bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel natürlich die Pharmazie oder Versorger, die brauchen bestimmte chemische Ausgangsprodukte, Edukte, um dann natürlich auch in der Produktionslinie die Produkte herstellen zu können, Energie zu erzeugen, pharmazeutische Produkte herzustellen, die eben unabhängig von diesen klassischen Konjunkturzyklen sind. Und da ist BASF eben auch nochmal gut aufgestellt und kann damit zum Beispiel die Konjunkturabschwächung im Bereich zum Beispiel der fossilen Brennstoffe oder eben auch der Chemikalien, die eben für die Herstellung von Schall- und Dämmstoffen benutzt werden und so weiter, so ein bisschen abdämpfen. Also deswegen ist eine BASF jetzt nicht zum Konkurs verdammt sozusagen, weil die Konjunktur eben international oder auch natürlich in Europa nicht mehr so stark läuft, sondern wir haben hier eher so einen Rückgang, der eben in einzelnen Bereichen natürlich auch verheerende Auswirkungen hat, das muss man ganz klar sagen. Also man hat natürlich dann entsprechend das bei den Zahlen auch gesehen, aber es ist natürlich die Möglichkeit, dass man einfach hier auch sieht, dass der Konzern einfach so riesig ist und so breit aufgestellt, dass man eben einzelne Rückgänge in vielen Bereichen einfach so ein Stück weit abdämpfen kann. So, damit bin ich auch schon Teil 2 durch. Ihr merkt schon, ich bin heute ein bisschen schneller unterwegs. Klar, sonst ist ja auch immer Dirk da, der auch nochmal seine zwei, drei Worte zu den entsprechenden oder Sätze besser gesagt zu den entsprechenden Unternehmen auch verliert, natürlich auch was wichtig ist, seine Meinung und seine Einschätzung abgibt. Ihr könnt euch in zwei Wochen wieder darauf freuen. Heute gibt es sozusagen nur unisono meine Meinung dazu oder mein Kommentar. Ich hoffe, der ist ausreichend. Erstmal, ihr könnt euch ja dann euren Kommentar hoffentlich dazu selber zusammenreihen. Ansonsten gehe ich jetzt in Teil 3 mal darauf ein, worauf ich in der kommenden Woche achte. Was ich glaube, was wichtig ist, zum Beispiel von Seiten der makroökonomischen Daten als auch von Seiten der mikroökonomischen Daten, also sprich von den Unternehmen. Und da gibt es tatsächlich einiges, worauf man achten kann. Also bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On Teil 3. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid mitten in den Zahlenteil und ich fange heute mal einfach mit den Quartalzahlen der Unternehmen an, die in der kommenden Woche zu erwarten sind. Und da gibt es jetzt eher so ein bisschen so einen kleinen Wandel in Richtung zweite Reihe. Wir haben zum Beispiel am 12. die 1&1 AG, die Zahlen vorlegen wird. Wir haben unter anderem auch die Biotest, die entsprechend ihre Zahlen am 12. vorlegen wird. Evonik am 12., ganz spannend. Ich hatte gerade über BASF gesprochen. Da spielt natürlich auch eine Evonik entsprechend eine relativ interessante Rolle. Wir werden ja hoch-tief bekommen, finde ich auch mega spannend. Gerade der Baukonzern, wie kann der von der aktuellen Situation in Europa profitieren? Generell auch natürlich global, hoch-tief, international aufgestellt, gerade in den Großbauprojekten, Wasserwerke, Kraftwerke, Flugplatzbau und so weiter und so fort. Also da unterwegs und immer wieder auch ein schöner Indikator, um eben zu sehen, wie sich die Baukonjunktur einfach international darstellt. Wir werden IONOS entsprechend sehen, die Zahlen vorliegen werden. Dann aus Japan Kobe Steel und Mazda Motor. Mazda eben auch nochmal Hinblick auf die europäischen Automobilfirmen. Wir werden den Petrobras, für diejenigen unter euch, die die Aktien auch immer wieder auf der Agenda haben, wegen der hohen Dividendenrendite, wird natürlich auch spannend sein, was die für Zahlen vorlegen. Da denke ich mal, wird man den einen oder anderen eher negativeren Charakter vielleicht sehen, weil natürlich die Ölpreise stark gesunken sind. Öl vielleicht auch nochmal zur Info gerade bei Brent Crude, die Sorte bei 62 US-Dollar pro Barrel. Wenn man überlegt, dass die vor zwei, drei Monaten bei gut 80 US-Dollar noch waren, wird das natürlich sowohl beim Umsatz als auch bei der Gewinnentwicklung von so manchen und unter anderem vielleicht auch der Petrobras Ölkonzern entsprechende Spuren hinterlassen. Wir werden die ProCredit am 12. sehen, auch ein spannendes, kleineres Unternehmen. Immer wieder auch bei dem Marktupdate vorhin von euch nachgefragt, also von daher auch da mal ein Auge drauf. Salzgitter am 12.05. gerade im Hinblick auf die geplante Übernahme interessant. Shiseido aus Japan, Suzuki Motor wird entsprechend die Zahlen vorlegen. Dann sind wir auch schon am 13., da wird die Bayer AG, wichtig, wichtig. Cancom wird entsprechend Zahlen vorlegen am 13., sollte man nochmal ein Auge drauf haben. Deutsche Wohnen, gut, kann man mal vorbeischauen, muss man aber nicht. Eckert & Ziegler ist entsprechend interessant. Fraport, auch mega spannend, wie sich da der Flughafenbetreiber darstellt. Hannover Rück, natürlich DAX-Konzern am 13.05., sollte man einen Blick drauf werfen. Dann am 13.05. JD.com, also der chinesische Einzelhandelskonzern bzw. Online-Konzern, Blick drauf, Jenoptik am 13. Kali und Salz kommt am 13. mit Zahlen, KWS Saat wird mit Zahlen kommen, LEG Immobilien finde ich auch spannend, sollte man mal einen Blick drauf werfen. Ihr merkt also hier doch eine bunte Mischung, außer aus Japan wieder haben wir Nissan Motor am 13., also auch da geht es eher so ein bisschen in Richtung Automotive, Olympus, Kamerahersteller bzw. im Bereich der Hardware unterwegs. Wir bekommen Sixt, finde ich auch immer spannend, der Autovermieter ist immer wieder für eine Überraschung gut, am 13.05. kann man mal schauen, Softbank wird am 13.05. mit Zahlen kommen, spannend natürlich heute am Mittwoch, dem 7., kommen ja die Zahlen von Arm Holdings, das ist ja eine mit der wichtigsten, größten Beteiligung von Softbank Corp, von daher natürlich hier auch spannend, wie der Gesamtkonzern sich darstellt. Dann bekommen wir Takara Holdings am 13. Under Armour, ein amerikanischer Sportartikelhersteller. Verbio am 13.05. auch ganz spannend, immer wieder auch ein Unternehmen, was ihr nachfragt. Wir bekommen am 14. die ABN AMRO, Alstom kommt, Billfinger, auch spannend, Baukonzern. Peugeot kommt am 14.05. Brenntag AG, auch spannend, Großchemiehändler. Sollte man einen Blick drauf werfen. Cisco Systems am 14.05. läutet immer so ein bisschen das Ende der Berichtssaison bei den Tech-Konzernen in den USA ein. Also ist immer so mit einer der Unternehmen, die so am Ende der Berichtssaison für die Tech-Unternehmen berichten. Also von daher auch nochmal ganz spannend. Ehemals, ihr erinnert euch, Jahr 2000, war es, glaube ich, sogar der schwerste Wert im Nasdaq oder im amerikanischen Markt. Also die Hawaiian Beteiligten, die haben ja alles Mögliche gekauft. In einem Jahr haben die es geschafft, jeden Tag ein Unternehmen zu übernehmen. Ich glaube, das war 98, 99 oder so. Da hatten die über 300 Übernahmen. Das war wirklich brutal, was da passiert ist. Daimler Truck wird am 14.05. Zahlen vorlegen. Wir bekommen Deutsche Euroshop, E.ON am 14. ebenfalls mit Zahlen. Also ihr merkt, super spannend. Hapag-Lloyd finde ich auch spannend. Sollte man einen Blick drauf werfen am 14.05. mit Zahlen. Indus AG am 14. mit Zahlen. Wie gesagt, das ist nicht die Vollständigkeit oder ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hier durch die Sachen, die ich euch hier erzähle, sondern nur die Unternehmen, auf die ich achte so oder die ich auf der Agenda habe. Sony Corp wird am 14. entsprechend Zahlen vorlegen. Telefonica, spanischer Telefonkonzern. TUI wird am 14.05. mit Zahlen kommen. Wir bekommen die 3i am 15. mit Zahlen. Da kann man mal einen Blick drauf werfen. Allgeier Allianz am 15. mit Zahlen. Was sicherlich auch ganz spannend ist. Economy wird am 15. mit Zahlen kommen. Da kann man auch nochmal entsprechend einen Blick drauf werfen. Douglas Holding wird mit Zahlen kommen. Energiekontor kommt am 15. mit Zahlen. First Sensor, auch so ein kleinerer Wert. Grenke am 15. mit Zahlen. Auch immer wieder ein Unternehmen, was in den letzten Jahren von euch immer öfters nachgefragt wurde. Natürlich auch durch die extrem starken Kursverluste, die da teilweise erlitten wurden durch eben Short-Seller-Attacken. Eine MLP, oh Gott, die gibt es auch noch. Am 15.05. Ja, Wahnsinn, die haben mich auch damals, als ich noch an die Börse unterwegs war, das ein oder andere Mal ordentlich beschäftigt. Dann haben wir die, Schott Pharma am 15. mit Zahlen. Siemens AG kommt am 15. mit Zahlen. Die wären auf jeden Fall auch spannend. Wir bekommen Südzucker AG mit Zahlen. Take-Two am 15.05. Hier natürlich spannend, gerade was mit GTA 6 ist. Da hatte man ja zuletzt den Start verschoben und die Aktien sehr stark unter Druck gekommen. Jetzt sehen, was die dazu sagen, was vielleicht für ein neuer Starttermin ist. ThyssenKrupp finde ich auch spannend, kommen auch am 15. mit Zahlen. Sollte man mal einen Blick drauf werfen. Walmart aus den USA, natürlich größter Einzelhändler, gibt einen mega Überblick darüber, wie es eben um den Konsum in den USA bestellt ist. Richemont am 16.05. mit Zahlen. Backerfrost am 19.05. Und damit bin ich eigentlich auch schon größtenteils tatsächlich für die nächste Woche durch. Ich bin hier schon eine Woche weitergerutscht. Gucken wir mal auf die Makroebene. Was gibt es da in der kommenden Woche? Da sollte man vielleicht eher am Dienstag mal auf die ZDW-Umfrage gucken. Da werden ja Börsenprofis, Analysten immer wieder befragt, wie sie die aktuelle Situation eben rund um die Konjunkturentwicklung einschätzen. Und das ist immer ganz interessant, weil man da wirklich einen schönen Überblick auch bekommt, wie die Stimmungslage natürlich auch bei den institutionellen Marktteilnehmern ist und demzufolge die am Dienstag halt um 11 Uhr. Dann gibt es einige Redebeiträge, zum Beispiel am Mittwoch von entsprechend von einem US-Fed-Mitglied. Natürlich spannend, gerade nach der heutigen Zinssitzung. Dann bekommen wir am Mittwoch noch das harmonisierte Verbraucherpreis oder den harmonisierten Verbraucherpreisindex, also Preissteigerung, Preisentwicklung in Deutschland. Mal sehen, ob die weiterhin rückläufig sind. Wir bekommen am Donnerstag eben einen Satz, der interessanter ist. Ich denke, das dürfte auch so ein bisschen das Highlight der kommenden Woche sein. Da kommen nämlich die Erzeugerpreise aus den USA. Wir bekommen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Wir bekommen den Philly Fed Index, New York Empire State Index und Industrieproduktion. Alle an einem Tag und zwar am Donnerstag aus den USA. Und am Freitag gibt es dann im Endeffekt Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Und das dürfte es erstmal sogar im Großen und Ganzen gewesen sein, was in der kommenden Woche erwartet wird. Ja, wir bekommen hier und da nochmal am Dienstag aus den USA die Verbraucherpreise, die sicherlich auch nochmal interessant sind. Dann eben am Donnerstag entsprechend Einzelhandelsumsätze. Aber ich denke, dass hier auch der Blick natürlich eher in Richtung Konsum, Konsumerwartungen, zum Beispiel auch natürlich im Einklang mit den Zahlen von Walmart aus den USA sehr interessant ist. Also von daher wird Donnerstag aus meiner Sicht daraus da der Schwerpunkt liegen und natürlich dann im Freitag abstrahlen. Das war es soweit von mir. Wie gesagt, heute in der Kurzversion hier, weil eben der liebe Dirk im Urlaub ist. Sonnige Grüße von ihm, beziehungsweise ja von mir. Grüße mit dem blauen Himmel, sage ich mal, in Richtung seines Urlaubsortes, falls er dieses Format hier hört. Und ansonsten euch natürlich auch ein wunderschönes Wochenende. Lasst am Wochenende die Börse sein, ihr verpasst da nichts und genießt euer Leben. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, da werde ich dann auch wieder hier entsprechend alleine das ganze Format machen, weil Dirk eben, wie gesagt, dann auch noch nicht da sein wird. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Es stehen noch einige Dinge in Gedanken. Ich habe ja schon gerade den Ausblick gegeben. Da kommen noch ein paar Unternehmen, auf die ich dann eingehen werde. Vielleicht gucke ich auch noch mal den ein oder anderen Rückblick auf die Zahlen, die wir jetzt in den kommenden, beziehungsweise in den letzten Tagen gesehen haben. Vielleicht nehme ich eine AMD mit rein. Ihr könnt mir einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, welche Unternehmen ihr entsprechend in der kommenden Woche in der Podcast-Folge haben wollt. Gehe ich gerne drauf ein. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg beim Agieren an den Börsen. Ein schönes Leben und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann, macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.